Liebe Freunde, ich habe in der Zeitung gefunden, vorige Woche, unter der Überschrift "Verkehrswidriges Parken nimmt im Stadtgebiet weiter zu". Da steht, obwohl die Volkspolizei bereits mehrfach über Rundfunk und Presse an die Vernunft aller Fahrzeugführer appellierte und zur Einhaltung der Vorschriften beim Parken aufrief, hielt sich eine Reihe Fahrer nach wie vor nicht daran. Über 1000 haben sie erwischt, 577 mussten zur Durchführung gewisser Maßnahmen aufs Volkspolizeikreisamt kommen. Da ist mir eingefallen, das ist mir auch mal so passiert. Ist schon eine Weile her, aber da habe ich auch so eine Vorladung bekommen zum Volkspolizeikreisamt, Abteilung Verkehrspolizei. Ich kann nicht behaupten, dass ich geradezu begeistert gewesen wäre über die Einladung. Ich wäre am liebsten gar nicht erst hingegangen, aber das ging ja nicht. Ich meine, wenn es sich um eine Aufforderung von der Leihbibliothek gehandelt hätte, werter Herr, Sie haben seit einem Jahr den Roman Die goldene Brosche der Gräfin Clotilde Lütgendorf von Hedwig Kurzmaler entliehen und bitten wir um Rückgabe derselben. Auch keine Lust gehabt hinzugehen, weil man trennt sich ja nicht gerne von einem guten Roman. Hätte ich einen Stellvertreter schicken können, aber bei einer Vorladung zur Polizei war das ja nun nicht gut möglich, musste ich selber hingehen. Ich also hin zum Präsidium. Unterwegs bin ich flugs mein Sündenregister durchgegangen. Sollte ich vielleicht doch mal ganz ausnahmsweise und aus Versehen über 50 gefahren sein, konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich war mir keiner Verkehrssünde bewusst, so sehr ich auch in meinem Gewissen geforscht habe. Also betrat ich ganz forsch das Dienstzimmer. Aber ich muss sagen, irgendwie mulmig ist mir das schon gewesen. Ich kannte einen Satz von Kurt Tucholsky, der hat mal geschrieben, mit seinem Leben kann man gar nicht vorsichtig genug umgehen, weil es eines Tages ein Vorleben werden kann. Und dann erst wird man vor den unerbittlichen Fischaugen des Gerichtes entdecken, was man da alles zusammengelebt hat. Ich fand in meinem Verkehrsteilnehmerleben keine Missetat, aber ich gebe zu, aufgeregt war ich. Ich habe sogar richtig geschwitzt, obwohl es im Winter war. Eine Bullenhitze in dem Zimmer. Und nun kam das wirklich so wie bei Kurt Tucholsky. Es stellte sich heraus, dass ich ein Vorleben gehabt habe. Das unerbittliche Auge des Gesetzes hatte mich bei einer Gesetzesübertretung erspäht. Es wurde eine Akte geöffnet und mir wurde die Frage gestellt, können Sie sich erinnern, am Sonntagabend, Straße der Nation, zwischen 11 und 11.30 Uhr, blickte unschuldig drein, konnte mich an nichts entsinnen. Aber auf dem Tisch, da lag ein Protokoll, da stand das schwarz auf weiß, ich konnte es nicht abstreiten. Ich hatte geparkt, ohne so eine Parkscheibe ins Fenster reinzulegen. Musste ich irgendeine Strafe bezahlen? Habe ich gemacht und damit war der Fall erledigt. Wisst ihr eigentlich, dass gegen euch alle eine solche Anzeige vorliegt? Dass es über jeden von euch eine Akte gibt, eine Anklageschrift? Ich meine nicht bei der Verkehrspolizei oder bei der Stasi, sondern ich meine bei der obersten Instanz, die noch höher und über allen weltlichen Gerichten steht, nämlich bei Gott. In der Offenbarung des Johannes im Kapitel 20, da wird das Weltgericht beschrieben. Und da steht Folgendes: Ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf sitzt. Die Erde und der Himmel flüchteten vor seiner Gegenwart und verschwanden für immer. Ich sah alle Toten, große und kleine, vor dem Thron Gottes stehen. Die Bücher wurden geöffnet, in denen alle Taten aufgeschrieben sind. Den Toten wurde das Urteil gesprochen. Es richtete sich nach ihren Taten, die in den Büchern aufgeschrieben waren. Also mit anderen Worten, über dich wird Buch geführt. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute notiert Gott jede deiner Sünden. Das ist natürlich nur ein Bild. Gott, der allwissende Gott, der braucht kein Notizbuch. Aber wenn die Bibel nun schon mal dieses Bild gebraucht, da habe ich gedacht, können wir uns dieses Bild ja ein bisschen mal ausmalen. Ich habe mir deshalb aus der himmlischen Kanzlei meine Akte, Abschrift von deiner Akte, besorgt. Und da steht nur drinne, über den letzten Freitag, 6 Uhr, statt Gott als erstes für die Bewahrung in der Nacht zu danken, erstes Wort des Tages, verdammter Mist. Sünde gegen das zweite Gebot. 6.15 Uhr, Frühstück ohne Tischgebet. Sünde gegen das erste Gebot. 6.20 Uhr, die Mutter angeschnauzt. Sünde gegen das vierte Gebot. 9 Uhr, in der Frühstückspause über einen schweinischen Witz gelacht. Selber einen zum Besten gegeben. Sünde gegen das sechste Gebot. 9.15 Uhr bis 9.45 Uhr gegammelt, weil keine Aufsicht da war. Sünde gegen das siebente Gebot. 10 Uhr, vom Meister wegen der Gammelei zur Rechenschaft gezogen worden. Versuch, sich mit einer Notlüge rauszureden. Sünde gegen das achte Gebot. Und so weiter und so fort. Das ist sozusagen nur ein Auszug aus deinem Register und beweist, dass du ein Sünder bist. Es ist noch nicht früh um 10 und du hast schon alle 10 Gebote übertreten. Du bist aber nicht deswegen ein Sünder, weil du bestimmte Sünden tust, sondern du tust bestimmte Sünden, weil du ein Sünder bist. Verstehst du, die Sünde, die steckt in dir drin. Das ist so wie beim Krebs, da hast du an vielen Stellen deines Körpers Schmerzen, an einer Stelle die Geschwür sitzt. Und die Sünde, das ist der Krebsschaden deines Lebens, das ist das, was dich kaputt macht für Zeit und für Ewigkeit. Sünde ist eben nicht bloß ein moralisches Manko oder Minus oder eine Fehlleistung oder sowas. Das ist eine Grundhaltung, eine Grundeinstellung. Sünde, das ist eigentlicher Unglaube. Sünde ist so, wenn der Mensch sagt, ich pack mein Leben alleine. Ich brauche den nicht. Ich brauche denn seine Vorschriften nicht. Mich interessieren die Gebote nicht. Ich lebe ohne Gott. Das ist die eigentliche Sünde, aus der dann die anderen Tatsünden folgen. Und diese Frechheit, wenn der Mensch sagt, ich brauche keinen Gott. Ich mache meine Lebensregeln selber. Und die Regeln Gottes interessieren mich nicht. Verstehst du, dieser ständige Widerspruch? Diese Frechheit, das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Und wenn du sündigst, tust du Gott weh. Gott ist ja ein Vater, der ein Herz hat, dem man wehtun kann. Ich bin unterwegs gewesen mal mit dem Jörg zusammen, der zum Weihnachtsgottesdienst hier mit seiner Familie gesungen hat. Und der musste mal einen Tag nach Berlin fahren, wo der damals wohnte, an irgendeiner lebenswichtigen Sitzung teilnehmen. Und abends kam er dann an und ich sage, na Jörg, wie war der Tag, wie war die Sitzung? Über die Sitzung habe ich überhaupt nichts erfahren. Sondern er hat mir erzählt, dass er seinen Sohn, das ist der Martin hier, der die Geige das letzte Mal hier gespielt hat, der hatte irgendwelchen Mist gemacht und da hat er ihn verkloppen müssen. Das war abends um 9 vielleicht, da lag in Berlin der Kleine längst in seinem Bettchen und schlief, für den war alles schon gelaufen. Aber das Herz des Vaters, versteht ihr, das war noch unruhig über dieser Geschichte. Das ließ dem keine Ruhe, dass der Kleine Mist gemacht hatte und dass er den hatte strafen müssen. Und so ist das mit Gott auch. Gott ist doch nicht ein Prinzip oder ein Gesetz oder sowas, sondern Gott ist unser Vater, der ein Herz hat, der mitleiden kann und dem man wehtun kann und dem du wehtust, wenn du sündigst. Und wegen dieses Verbrechens der Sünde gegen Gott, dass du sein Vaterherz beleidigst, deswegen bist du angeklagt. Die Anklageschrift ist auf deinen Namen ausgeschrieben. Und der Schuldschein ist ausgestellt. Der Verhandlungstermin ist festgelegt. Auch das Strafmaß ist festgesetzt. Du bist durch dein Vorleben rettungslos festgenagelt. Das ist deine Situation. Und nun sieh mal ans Kreuz, an den, der dort angenagelt ist. Der Mann, der dort am Kreuz hängt, der ist unschuldig. Das ist der Einzige, der den Tod nicht verdient hat, weil er der Einzige ist, der nie etwas Böses getan hat. Der nie ein Gebot Gottes übertreten hat. Und der hängt nur aus einem einzigen Grunde am Kreuz, nämlich aus Liebe. Und zwar aus Liebe zu dir, weil er dich mehr liebt als sich und sein Leben. Der gibt sein Leben hin, um dich vor der Strafe zu retten. Dein Leben, das ist sozusagen so viel wert wie eine alte Ostmark. Ist im Moment noch im Umlauf, aber demnächst wertlos, ungültig. wird eingestampft. Dem Einstampfen verfallen. Und das Leben von Jesus ist wie so eine Art stabile D-Mark. Die Bibel sagt, das ist noch mehr als jede Währung dieser Welt. Die Bibel sagt, das Blut von Jesus, das ist das Lösegeld, mit dem er dich aus der Sklaverei deiner Schuld rauskauft. Und Gottes Umtauschkurs, der ist 1:1. Sein Leben gegen dein Leben. Was willst du eigentlich mehr? Es steht in der Bibel im Kolosserbrief, 3. Kapitel, dass Gott den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen belastet, abgetan hat und ans Kreuz geheftet hat. Also an der Stelle, wo Jesus hängt, müssten wir eigentlich hängen. Und jetzt wird uns mitgeteilt, dass unser Fall bereits längst erledigt ist. Deine Schuld ist mit dem Blut von Jesus durchgekreuzt. Und wenn du an den Mann am Kreuz glaubst, das heißt, wenn du ihn als deinen Stellvertreter in Anspruch nimmst, dann gibt's für dich keine Verurteilung mehr, dann bist du frei von der Schuldenlast deines Lebens. Dann hast du Frieden mit Gott. Das ist das fantastische Angebot, was ich dir heute zu machen habe. Und du, wenn du diesen Frieden haben willst, du brauchst nur das zu tun, was einer der beiden Verbrecher getan hat, die mit Jesus zusammen gekreuzigt worden sind. Lukas, der fängt den Bericht über die Kreuzigung im Kapitel 23 an mit folgenden Worten. Es wurden aber auch noch andere hingeführt, 2 Verbrecher, damit sie mit ihm zusammen hingerichtet würden. Es handelt sich also um eine Gruppenexekution. Es werden gleich 3 Mann in einem Aufwasch erledigt. Wir haben alle schon so viele Bilder von Massenhinrichtungen gesehen, dass uns das schon einigermaßen kalt lässt. Wir alle haben schon so viele Darstellungen auch des Gekreuzigten gesehen, dass wir uns an diesen Anblick inzwischen gewöhnt haben. Aber was heißt denn das nun mal in Wirklichkeit? Was heißt denn das? Kreuzigung. Das heißt, nachdem sie dich verhört, gefoltert, körperlich und seelisch fertig gemacht haben, dass sie dich aufs Kreuz legen, im wahrsten Sinne des Wortes, auf den Rücken, auf ein Holzkreuz, und während du da so liegst, da dreschen sie dir ein paar Nägel rein, in die Hände, in die Füße, solche Dinger, und dann wird das Kreuz aufgerichtet, und dann hängst du da dran, mit deinem ganzen Körpergewicht. Sackt das Blut nach unten und kann nicht mehr zirkulieren, und dann schwellen dir deine Beine. Und dann hast du wahnsinnige Schmerzen, rasende Kopfschmerzen. Und du hängst dann so stundenlang und Minute um Minute und Sekunde tropft das Leben aus dir. Und dann dein Kreislauf zusammenbricht. Dein Herz nicht mehr mitmacht. Und über dir, da knallt die Sonne runter und die brennt unbarmherzig wie Feuer in deinen Wunden. Und unter dir, da steht eine gaffende Volksmenge und guckt zu. Und macht sich über dich lustig, Vers 35, und das Volk stand und sah zu. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, es gab mal ein berühmtes Rock-Musical, Jesus Christ Superstar. Und da kommt eine Szene vor, wie Christus gekreuzigt wird, und da steht dann der Schauspieler mit dem Rücken zur Gemeinde, und da muss der ein paar Minuten lang so dastehen. Und ich habe mich mal mit dem Rainer Schöne, der damals diese Rolle gespielt hat, darüber unterhalten. Und da hat er mir gesagt, du kannst dir gar nicht vorstellen, was das für körperliche Kräfte kostet, vielleicht, ich glaube, 7 Minuten lang so dastehen zu müssen. Aber wisst ihr, der stand nicht ein paar Stunden, das waren ein paar Minuten. Und das war nur Theater, das war ja nur auf der Bühne und er kriegte das bezahlt. Aber Jesus hat auf Golgatha keine Theatervorstellung gegeben. Der hat wirklich dort gehangen. Der hat sein Leben hingegeben. Und er hat das nicht bezahlt gekriegt, sondern der bezahlte mit seinem Blut deine Eintrittskarte in den Himmel. Nur in einem einzigen Punkt, da war es bei Jesus genauso wie im Theater. Das ist eben hier dieser Vers 35. Und das Volk stand und sah zu. Das Volk, das glotzt. Das glotzt, wenn beim Verkehrsunfall die Toten auf der Straße rumliegen. Das glotzt in die Röhre, wenn da die Folterung von unschuldigen Menschen gezeigt wird. Das Volk glotzt, wenn Jesus am Kreuz hängt und schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das Volk stand und sah zu. Und die sehen nicht nur zu, wie der Mann stirbt, sondern die machen sich noch über den lustig. Man sollte ja meinen, dass das Sterben eines Menschen sozusagen eine heilige Geschichte ist, wo man nicht dran rührt. Selbst wenn die den für einen Verbrecher gehalten haben, selbst wenn die Jesus für einen Verrückten gehalten haben, man hätte ihn doch wenigstens in der Sterbestunde alleine lassen können. Nein! Sie haben sich über ihn lustig gemacht, sie haben ihn verspottet, sie haben ihn geschmäht. Und da waren sie sich alle einig. Von den obersten Schriftgelehrten bis runter zum kleinsten Soldaten. Und sogar noch einer der beiden Verbrecher, die links und rechts neben ihm an einem anderen Kreuz hingen. Der macht sich auch über ihn lustig. Und sagt, bist du nicht der Sohn Gottes? Na, dann hilf dir selber und uns, spring doch runter vom Kreuz. Da weist ihn der andere Gangster, der an dem anderen Kreuz hängt, zurecht. Und sagt, fürchtest du dich denn nicht auch vor Gott? Du bist doch auch zum Tode verurteilt. Und wir beide sterben hier mit Recht für das, was wir getan haben. Aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Und dann wendet er sich an Jesus und sagt zu dem Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Dieser Mann, das ist der Erste, von dem wir wissen, dass er an Jesus, den Gekreuzigten, geglaubt hat. Das ist der Erste, der durch den Gekreuzigten bekehrt wurde. Der Erste, der durch das Kreuz gerettet wurde. Und dieser Erste, das war ein Verbrecher, das war ein Anarchist, das war ein Terrorist, das war ein Mörder. Der hing zurecht am Kreuz. Und er wusste, dass er damit recht hängt. Der war durch seine Schuld festgenagelt und der konnte in diesem Moment nur zweierlei tun, entweder fluchen oder beten. Und da betet er, er bittet Jesus, sagt, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das ist ja eine groteske Situation. Ein Lump, der am Kreuz hängt, bittet Jesus, der auch am Kreuz hängt, um Aufnahme in Gottes Reich. Und Jesus, der größte Lumpensammler aller Zeiten, nimmt ihn auf. Heute, sagt er zu ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und nachdem Jesus das gesagt hat, da hängt er noch 3 Stunden am Kreuz. Da heißt es hier in der Bibel, in dieser Zeit verfinsterte sich die Sonne und im ganzen Land wurde es dunkel. Wenn der Sohn Gottes stirbt, verliert sogar die Sonne vor Scham ihren Schein. Und die ganze Schöpfung nimmt teil an der Ungeheuerlichkeit dieses Sterbens. Aber während sich über die Erde die Finsternis der Trauer senkt, da bricht oben im Himmel ein Jubelgeschrei los, weil der Sieg über die Sünde der Menschheit vollbracht ist. Weil die erste verlorene Seele gerettet ist. Denn noch während der Kreuzigung hat sich der erste Sünder bekehrt. Und Jesus hat ja mal gesagt, wenn ein Sünder sich bekehrt, da gibt es ein Freudenfest im Himmel. Der Pfarrer Blumhardt, der hat mal einen ganz eigenartigen Satz gesagt. Der hat geschrieben, in der Christnacht haben die Engel geweint. Denn sie ist der Anfang der Passion Gottes. Während der Kreuzigung haben die Engel gelacht, denn sie ist der Anfang der neuen Welt. Und ich denke, dieser Mann hatte recht. Und ich denke, auch heute werden die Engel im Himmel Grund haben zum Jubeln, wenn du nämlich deine sündige Vergangenheit am Kreuz niederlegst. Das heißt, wenn du umkehrst, wenn du deine Schuld bekennst, wenn du die Vergebung von Jesus annimmst. Im Alten Testament viele, viele 100 Jahre, bevor Jesus am Kreuz gehangen hat. Da steht eine Verheißung, ein Versprechen, was Gott gegeben hat. Beim Propheten Joel im Kapitel 3. Da steht, und es soll Folgendes geschehen. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Denn auf dem Berge Zion zu Jerusalem wird Errettung sein. Und genau das ist geschehen, als Jesus auf der Müllkippe von Jerusalem unterm Abschaum der Menschheit am Kreuz hing. Denn als Jesus starb, da hing er nicht zwischen zwei feierlichen Altarkerzen, sondern er hing zwischen zwei fiesen Anarchisten und Verbrechern. Und einer von denen, der hat seinen Namen angerufen, der hat gesagt, Jesus, denke an mich. Und da war die Rettung da. Denn Jesus sagt zu ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und dieses Versprechen wird sich auch an dir erfüllen, wenn du dich an Jesus wendest. Wenn du seinen Namen anrufst, denn gerettet bist du nicht dadurch, dass du glaubst, dass das, was ich hier erzähle und was in der Bibel geschrieben ist, damals so geschehen ist. Sondern gerettet bist du, wenn du glaubst, dass es für dich geschehen ist. Und wenn du es für dich in Anspruch nimmst. Wenn du Jesus also daraufhin ansprichst und zu ihm sagst, Jesus, ich bin heilfroh, dass du mein Stellvertreter bist und damals dort gehangen hast und ich nie an so ein Kreuz muss. Nimm mich auf in dein Reich. So oder ähnlich betest, dann sollst du heute, jetzt, im Moment gerettet sein. Und deswegen bitte ich dich jetzt im Namen von Christus, der damals mit ausgebreiteten Armen am Kreuz hing. Ich bitte dich in seinem Namen, lass dich versöhnen mit Gott. Und lass doch mal deinen ganzen Stolz und deinen Widerstand und deine Zweifel und deine Bedenken, schieb das doch mal alles beiseite. Und sei das, wozu du von Gott, von Ewigkeit her vorbestimmt bist. Ein erlöstes Gotteskind. In diesem Augenblick, wo du jetzt darüber nachdenkst, da macht der Teufel, von dem die vorhin gesungen haben, das ist so der Gegenspieler Gottes, der nicht will, dass du in Gottes Reich kommst. Also da macht der Teufel dir drei Vorschläge. Der sagt jetzt entweder zu dir, deine Schuld, die ist viel zu groß. Das, was du gemacht hast, ist so stark und so schlimm, dafür gibt's gar keine Vergebung. Für dich ist es zu spät. Aber Leute, das ist eine Lüge. Wenn Jesus diesem Verbrecher vergeben hat, vergibt er auch dir. Wenn der seinen eigenen Mördern vergeben hat, vergibt er auch dir, selbst wenn du einen Mord begangen hast. Zum Beispiel ein Kind abgetrieben. Oder bei der Stasi mitgearbeitet und Seelenmord betrieben hast. Es ist für dich nicht zu spät, nein, sondern heute, wo du hier in dieser Kirche bist, da kannst du Vergebung für deine Schuld haben. Dein Leben kann nochmal neu losgehen. Oder der Teufel, der sagt zweitens zu dir, das ganze Gerede von Kreuz und Sünde und Schuld und Vergebung ist da alles Quatsch und Pfaffengeschwätz. Du brauchst keinen Stellvertreter, du bist ein anständiger Mensch. Das trifft alles für dich nicht zu. Du bist ein guter Mensch und der liebe Gott, falls es denn überhaupt gibt, der wird dir schon vergeben. Aber das ist eine Illusion. Es gibt keinen lieben Gott, sondern es gibt nur einen heiligen Gott, der die Sünde der Menschen unbarmherzig bestraft und der das unbegreiflicherweise, unbarmherzigerweise das Strafgericht an seinem eigenen Sohn vollzieht. Und deswegen können wir nämlich nur am Kreuz erkennen, dass das wahre Wesen Gottes die Liebe ist. Weil der aus Liebe zu den Menschen die Schuld auf sich selbst nimmt. Mensch, du hast Schulden bei Gott. Und entweder bezahlst du sie in der Ewigkeit oder du lässt Jesus für dich bezahlen. Einer muss die Schuld bezahlen. Und nun bietet dir Jesus an und sagt, ich mache das für dich. Ich erspare dir einen Gerichtstermin. Ich erledige das alles für dich. Oder der Teufel sagt drittens zu dir, Ja, ist schon was Wahres dran. Ich meine, jeder Mensch hat irgendwo Fehler. Aber deine Bekehrung ist noch nicht dran. Für dich ist es noch zu früh. Aber das ist ein ganz gewaltiger Irrtum. Viele Leute ziehen aus dieser Geschichte von dem Gangster am Kreuz eine ganz falsche Schlussfolgerung. Die denken, wenn der noch am Schluss, sozusagen in letzter Minute, in das Reich Gottes reingeschlüpft ist, da kann ich meine Bekehrung ja auch auf meinen Sterbetag verschieben. Mein lieber Freund, der Verbrecher am Kreuz ist alles andere als ein Vorbild für eine aufgeschobene Bekehrung. Im Gegenteil, das ist das Beispiel eines Mannes, der bei der ersten Gelegenheit, die sich ihm bietet, sich bekehrt. Ich werde immer gefragt, ja, geht denn das überhaupt, dass man sich so schnell und sofort bekehrt? Die Bibel ist voll solcher Beispiele. Das ist ein solches Beispiel hier. Dieser Mann hat nie in einem solchen Gottesdienst gesessen wie du. Und er hatte nicht x-mal Gelegenheit, so wie du, sich zu bekehren. Der war Jesus überhaupt noch nie begegnet. Und auf der Hinrichtungsstätte, da hat er ihn zum ersten Mal gesehen. Gott sei Dank war Jesus auch dort an diesem schrecklichen Ort. Und da hat er ihn sofort angesprochen. Nun sagst du vielleicht, ja, die haben das damals einfach leichter gehabt zu glauben. Wir hören nur immer deine Stimme, die Predigt. Aber wir können ja Jesus nicht sehen. Ja, glaubst du denn, die hatten das damals leichter? Was hat denn der Mann damals gesehen? Was der mit seinen Augen gesehen hat, das sah wirklich nicht so aus, als ob es für ihn eine Hilfe sein könnte. Was hat er denn gesehen? Der sah einen, der an den Kreuz angenagelt war, genauso wie er. Winselnd, jammernd, blutend, festgenagelt, fertig, erledigt. Der konnte nicht einen Finger mehr krumm machen. Aber er hat nicht gezögert, den um Hilfe anzurufen. Und einen anderen Jesus als den Gekreuzigten kann ich dir auch nicht anbieten. Und wenn du dich an den wendest, dann wirst du sehen, dass er alleine die Macht hat, durch sein Sterben und Auferstehen deine Schuld aus der Welt zu schaffen. Der andere, der daneben hing, der hatte die gleiche Chance wie der links war. Beide haben sich verschieden entschieden. Der eine Mann, der stirbt in Frieden. Und der andere stirbt mit einer Lästerung auf den Lippen. Obwohl der genauso nahe neben dem Kreuz hing. Das Kreuz von Jesus trennt die Menschen haarscharf in solche, die gerettet werden und solche, die verloren gehen. Und Jesus sagt, er ist gekommen, um die verlorenen Menschen zu sich zu holen. Wer an den Gekreuzigten glaubt, ist nicht mehr verloren, sondern der ist gerettet. Am Kreuz fällt die Entscheidung über deine Vergangenheit, deine Gegenwart und deine Zukunft. Und ich habe heute versucht, dir den Gekreuzigten sozusagen vor die Augen zu malen, damit du dich entscheiden kannst, heute entscheiden kannst. Wenn du deine Bekehrung auf deinen Sterbetag verschieben willst, dann kannst du dich jedenfalls nicht auf diese Geschichte berufen. Ganz abgesehen davon, dass die Sterbestunde die ungeeignetste ist für eine Bekehrung. Mal angenommen, du baust nachher auf dem Heimweg einen Unfall. Also ich wünsche dir, dass du gesund nach Hause kommst und dass du lange lebst. Aber mal angenommen, du hast vielleicht nicht mehr die Zeit, auch nur den Namen von Jesus noch auszusprechen. Ihr habt es vielleicht gelesen oder gehört, vor ein paar Tagen, da ist der alte Bischof Scharf in Berlin gestorben. Der ist in den Bus gestiegen und dort ist er umgefallen. Zack, aus, weg war der Mann. Der Tod traf den überraschend, wie eine Keule. Aber der traf den nicht unvorbereitet. Der hatte sich ein Leben lang auf diesen Moment vorbereitet. Ich wünsche dir, dass der Tod nie unvorbereitet trifft. Sondern dass du immer wissen kannst, wenn es mit dir mal zu Ende geht, ich gehe hinein in Gottes Reich, weil ich mich vorher bei Jesus angemeldet habe. Ich weiß nicht, ob du dich morgen, übermorgen oder wie oft noch bekehren kannst, weiß ich nicht. Ich weiß nur, du bist jetzt hier und jetzt kannst du dich entscheiden. Jetzt kannst du dich bekehren. Jetzt ist die Chance.